BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Haben Sie Lust auf eine Blütenwanderung quer durch Bayern? Wir sind heute unterwegs von der wilden Rhön bis hinunter zu den Allgäuer und den Berchtesgadener Alpen zusammen mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Und da geht's nicht nur auf die Blumenberge, es geht auch auf die höchsten Berge der einzelnen Regierungsbezirke. Das stelle ich mir jetzt schon ganz schön spannend vor. Astrid, guten Morgen. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Was kommt denn da jetzt auf uns zu, blütentechnisch? Oben auf der Berg.
Ja, man denkt, wir gehen jetzt nicht nur auf die Zugspitze, wo ich ja immer gern hingehe, und schauen, was da als allerhöchstes Blümchen blüht, sondern wir gehen auch auf die anderen Berge, auf dem Staffelstein, auf dem Kreuzberg, auf dem Arber, auf dem Hohen Arber, auf dem Schneeberg. Wunderbare Berge, kleiner oder größer, aber unglaublich spannend und in ganz Bayern diesmal.
Habe die Ehre, heute mal wieder mit Astrid Süßmuth. Wir wandern quer durch Bayern, wir fangen oben im Norden an, in Unterfranken.
Wir fangen in Unterfranken an. Und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt diesmal so, dass wir uns das Bayern überhaupt anschauen, wie Bayern gegliedert ist in die Regierungsbezirke und was an diesen Regierungsbezirken immer das ganz Besondere an Pflanzen und an Blumen ist.
Wollte ich gerade sagen, wohlgemerkt sozusagen aus deiner speziellen Perspektive.
Aus meiner Perspektive, weil ich mag schon immer schauen, was kann ich da entdecken, was gibt es da Neues. Und da ist grundsätzlich einmal anzugehen oder anzudenken, dass Bayern in verschiedenste Naturräume gegliedert ist. Also diese Landschaften, das sind mit Parametern wie Wasserhaushalt, Relief, dem Klima, dem geologischen Bau, dem Untergrund. Das eine ist Granit, das andere ist Kalk. Da wachsen ja ganz verschiedene Pflanzen. Und in Bayern sind wir grundsätzlich vom Meer relativ weit weg. Das heißt, das Klima ist im Prinzip rauer und kontinentaler als woanders. Und wir haben aber dann auch ganz warme Gegenden, gerade im Maintal zum Beispiel, diese Gäulandschaft im Donauniederung oder Bodenseegebiet. Und dann wieder ganz schneereiche Sachen wie in Fichtelgebirg, wo mehr Schnee teilweise ist natürlich als in die Berg sogar. Es gibt drei große Landschaften. Das ist einmal die Mittelgebirgsschwelle im Norden, dann kommt das Alpenvorland und dann eben die Hohen Alpen. Das ist das eine, wo man sagen kann, da teilt sich Bayern nördlich bis südlich auf. Mhm. Und dann haben wir natürlich unsere Regierungsbezirke, die das im kleinräumigen gliedern. Und das fand ich ja ganz spannend, das einmal anzuschauen, wo kommen die überhaupt her, die Regierungsbezirke. Grundsätzlich kommen die schon vom Grafen Montgelas, also aus der Königszeit, Anfang Königreich Bayern. Und da hat man das sehr elegant gelöst. Man hat es nämlich wie in Frankreich diese Bezirke nach Flüssen benannt. Es gab den Isar-Kreis, den Unterdonaukreis, einen Regenkreis, einen Untermainkreis und den Rheinkreis. Den gibt es als einziges nimmer. Der Rheinkreis ist die heutige Pfalz. Das ist das, wo sich der Ludwig I. damals seine Villa Ludwigshöhe im Weinbaugebiet mit den Kastanienhainen bauen hat lassen, also in der Pfalz. Und die anderen Bezirke sind tatsächlich in ihrer jetzigen Form nach dem Wiener Kongress 1815 festgelegt worden und beziehen sich wie nach französischem Vorbild, also ganz modern damals, auf die Lage zu den Flüssen. Und im nördlichsten Eck und im Nordwesten von Bayern, da liegt das heutige Unterfranken. Das ist bezieht sich Unterfranken wieder auf einen Fluss, also auf die Lage vom Main in dem Fall. Es ist eben am Unterlauf vom Main. Und am Oberlauf wäre eben dann das Oberfranken sozusagen. Mhm. Historisch hat es Main-Kreis damals geholt, damals geheißen von Montgelas. Und man sagt auch Weinfranken dazu, weil es einfach so eine schöne, warme Gegend ist. Da gehört dazu unter anderem der Spessart, die Südrhone, die Mainfränkischen Platten, aber eben auch die Rhön selber. Und in diesen Mainfränkischen Platten, das ist eine ganz hügelige, freundliche, sanfte Gegend. Die hat eine große Lössauflage, also sehr, sehr fruchtbar schon
der
lange.
Boden, ja.
Der Boden, sehr lange besiedelt natürlich auch schon in prähistorischer Zeit, weil es einfach gute Böden waren in einem warmen Klima. Und es ist aber relativ trocken. Das ist das andere. Ne? Deswegen wächst eben der Wein da so gut. Und sehr interessant ist darin zum Wandern ein ganz kleines Bergerle. Das ist nämlich der Sulzheimer Gipshügel. Das ist eine Steppenheide und ein Naturschutzgebiet. Das sind im Prinzip Wellen und Buckeln unter einem verkarsteten Gipsfelsen. Das ist ein Geotop, eine uralte Vegetationsinsel. Und das kann man sich so vorstellen, dass vor ungefähr 250 Millionen Jahren ein flaches Meer war. Das ist dann ja vertrocknet und übergeblieben ist diese Gipslandschaft. Und den Gips hat man ja schon vor hunderttausenden Jahren abgebaut. Mhm. Das war in der Antike ein großes Baumaterial.
Ja, war Baustoff,
ganz,
genau.
ganz wichtig. Aber das Interessante ist es ist sehr trocken. Es können sich wenige Pflanzen halten, aber die da sind, die sind sehr resistent gegen Trockenheit und auch gegen Kälte. Trockene Kälte, eben diese Steppenvegetation, so wie man es unter anderem vom Schwarzen Meer kennt. Man nennt es Pontische Steppengesellschaft und die hat sich als Vegetationsinsel dort gehalten. Zum Beispiel die kleine Traubenhyazinthe wächst da. Die kennen wir aus dem Garten.
Aus dem Garten, die wollte ich gerade sagen. Oder? Bei mir, ja klar, gerade gestern habe ich damit beschäftigt und habe geschaut, wo ist sie. Muss ich so ein bisschen, ich finde, die geht immer, die wuchert sehr schnell. Die gucke immer, dass ich ein bisschen im Griff halten kann. Und gestern habe ich geschaut, wie sie da steht und habe mich daran gefreut, dass sie wieder da ist. Natürlich freut man sich immer.
Man freut sich immer und die ist eigentlich bei uns keine Wildpflanze, weil sie bei uns wuchert sie jetzt gerade und die wuchert aber nur deswegen, weil es recht trocken ist im Sommer. Die braucht diese ganz trockenen Sommer, das überstehen kann. Wenn es feucht ist im Sommer, dann wird die Wurzel faulig, dann kommt es nicht mehr. Und jetzt diese kleinen, hübschen blauen Blüterlicht, dieses Blau ist ja eine tolle Farbe.
Wunderschön, ja.
Und man muss aufpassen, die treibt auch schon ganz früh aus. Da haben wir heuer auch schon unser Erschrecken gehabt. Die hat nämlich im Februar schon ihre ersten Blätter gehabt. Und so ein kleiner Bub in unserem Haus, der gar nicht mehr so klein ist, hat mich angerufen und hat gesagt, warum der Schnittlauch im Garten nicht nach Schnittlauch schmeckt. Dann hat er tatsächlich eine Traubenhyazinthe gegessen, weil er gemeint hat, das ist Schnittlauch.
War aber nicht schlimm.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Die Traubenhyazinthe ist erstaunlicherweise, man glaubt es nicht, gar nicht giftig. Sondern die Traubenhyazinthe ist leicht unverträglich, wenn man viel Blätter isst. Aber die Wurzel, die war in der Antike eine ganz, ganz große Delikatesse. Für die Herren im fortgeschrittenen Alter, um wieder zu Frühlingsgefühlen zu kommen. Plinius hat die besonders geschätzt und schreibt darüber in, sagen wir so, schlüpfrigen Worten, was er...
Also es galt als Aphrodisiakum.
Es galt als Aphrodisiakum. Also der ist ganz, ganz begeistert.
Das dürfen wir jetzt gar nicht so laut sagen, sonst buddeln die Herren alle in den Vorgärten
im
rum.
Im Garten dürfen wir es ja. Was als Besonderheit da noch wächst, ist der Andorn. Der Andorn, den kennt man eigentlich als Hustenmittel oder nur im Kräutergarten, eine weiße, ganz, ganz, ganz bittere Pflanze, überragend bei Husten, aber Wildstandort ist der einzige bei uns nördlich der Alpen sogar an diesem Sulzheimer Gipshügel. Und der dänische Tragant, das ist ein kleines, schopfiges Pflänzchen, hat ein lila Blütenköpfchen, ein wunderschönes Blütenköpfchen. Bei uns ist er auch selten. Er wächst tatsächlich auch nördlich der Alpen, nur da in Sulzheim. Aber am Schwarzen Meer ist er ganz, ganz wichtig. Da wird er sogar angebaut als Heilpflanze gegen Bluthochdruck. Mhm. Also interessante Pflanzen. Man kann diesen Sulzheimer Gipshügel erwandern auf einem schönen Fußmarsch. Da gibt es einen ausgeschilderten Gipsrundweg mit etwa 7 Kilometer Länge.
Also der heißt so, Gipsrundweg?
Der heißt tatsächlich Gipsrundweg. Und man darf aber von dem nicht runtergehen, weil das ist natürlich wahnsinnig trittempfindlich. Ein Blütenmeer ohne Ende. Ich war ganz, ganz, ganz begeistert, wie schön das da eigentlich ist.
Gehen wir mal vom kleinen Sulzheimer Gipshügel vielleicht auf den höchsten Berg in der Region. Und das wäre, wenn ich es richtig weiß, der Kreuzberg, oder?
Das ist der Kreuzberg. Mhm. Das ist der höchste Teil der Rhön, im bayerischen Teil der Rhön. Der allerhöchste Berg wäre die Wasserkuppe, aber der liegt ja schon in Hessen. Und der Kreuzberg mit 927 Metern ist natürlich ein Besuchermagnet. Er gilt als heiliger Berg der Franken. Unter anderem hat er Kloster drauf und es sind etwa 500.000 Besucher im ganzen Jahr. Ist ein schöner Berg natürlich, aber mir gefällt fast besser der Rest von der Rhön, weil da mehr zu entdecken ist. Überhaupt die Rhön ist ja ein Biosphärenreservat. Ja. Das heißt, es soll der Mensch in seiner natürlichen Umgebung leben. Es soll so erhalten werden, wie der Mensch immer da gelebt hat und nicht der Mensch wie in einem Naturschutzgebiet besser ausgesperrt werden, sondern das Zusammensein, das Miteinander.
Schützen und nützen.
Schützen und nützen. Und es gibt tatsächlich wenige Regionen von Mitteleuropa, die auf vergleichbaren Raum so viele Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften wie die Rhön haben. Ich meine, es sind 106 Pflanzenarten von der roten Liste in Deutschland drin.
Oh, alles so wertvoll.
Alles so wahnsinnig wertvoll. Mhm. Und da findet man natürlich Wanderwege, die also Bersten voller Pflanzen. Und einer zum Beispiel, das wäre der Heidelstein und das Rote Moor. Der Heidelstein, der hat so einen schönen Namen, also unter anderem Heidelstein, aber auch Schwabenhimmel. Da denken wir immer, also höher geht es ja gar nicht, hat immerhin auch 925 Meter. Das ist da bei Bischofsheim an der Rhön im Landkreis Rhön-Grabsfeld. Das ist ein Rücken und auch durch diesen Rücken eine Kälteinsel eben, wo man einige alpine Pflanzen findet. Es sind Wälder, also diese bodensauren Fichtenwälder findet man unter anderem und darin ist die Türkenbundlilie.
Ach, schön.
Ein ganz reiches Vorkommen an Türkenbundlilien und du kennst das vielleicht, bei uns in die Berg gibt es natürlich
auch, ja,
öfters, also typische Waldpflanze. Mhm. Sie ist so einen Meter ungefähr hoch und blüht jetzt dann im Mai, Juni mit wunderschönen lilanen Blüten. Sie heißt Lilium Martagon, die Marslilie. Und es kommt daher, dass ja, die Göttin Juno mal eifersüchtig gewesen ist auf ihren Gemahl, weil der die Göttin Athene, die Minerva, die Kriegsgöttin aus seiner Stirn geboren hat. Und dann hat sie gedacht, so, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, dass der Kinder kriegt, das kann ich auch. Und hat sich von der Blumengöttin Flora beraten lassen, hat an einer lila-roten Lilie geschnuppert und daraufhin hat sie den Kriegsgott Mars geboren. Und deswegen heißt die Lilie des Mars, die Türkenmundlilie. Und Türkenmundlilie deshalb, weil sie eben einen Schopf hat, der wie so eine, ja, eine Haube eines ehemalig alten Türken ausschaut.
Also ich weiß es tatsächlich nur aus meiner Kindheit, wenn wir da im Wald unterwegs waren, und das waren wir ja viel, dass wir die da haben stehen sehen und dass man auch damals schon, hat man uns eingebläut, Finger weg, das ist was ganz was Wertvolles, die dürft ihr nicht groß anfassen und ihr sollt auf gar keinen Fall beschädigen, haben wir jetzt auch nicht gemacht,
ja,
oder ausgraben. Und das ist schon ein paar Jahrzehnte her, wo man gesagt hat, also es, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch da sind, ich muss mal wieder hingehen. Ihr habt da so ein, zwei Standorte im Kopf, ja.
Es gibt tatsächlich relativ guten Bestand immer noch, weil man das Bewusstsein für die Ökologie ist, finde ich, viel, viel besser geworden. Ausgewildert oder ausgeraubt war sie fast um 1700 bis 1800 und zwar deshalb, weil die Alchemisten dachten, dass man aus den Zwiebeln Gold herstellen kann. Die sind tatsächlich so goldgelb, die Zwiebeln, und da wurde viel, viel Geld dafür bezahlt und die wurden gesammelt und eben zu den mehr oder minder selbst ernannten Goldmachern gebracht. Also eine sehr, sehr spannende Pflanze. Und manchmal werden die aber immer noch vernichtet. Immer noch, aber das ist gemein. Also die einen, die das vernichten, da muss man im Garten auch aufpassen, das sind die Lilienhähnchen. Das sind so kleine Käferle, die glänzen richtig lackrot. Ganz komische Viecher. Und wenn man die abpackt von den Türken und Lilien, die können eine ganze Lilienknospe in einer Nacht wegfressen, ein einziges von denen. Das ist unglaublich.
Ach.
Und wenn man die packt, schreien die. Die schreien richtig. Bin ich also schon richtig
erstaunt.
Ich hab die abgeklappt und die schreien. Ganz, ganz komisch, da wird einem ganz anders. Also den mag ich ja überhaupt nicht. Aber dann gibt es noch jemand, der eine Vorliebe für die Knospen hat, das sind Rehe.
Mhm.
Man sieht nämlich manchmal im Bergwald Türkenmundlilien ohne Knospe, zuerst mal da, und es waren Rehe, die abgeknuspert haben. Also eine interessante Pflanze, die da wächst. Und unter anderem wächst dort an diesem Schwabenhimmel auch der Alpenmilchlattich. Auch eine sehr schöne Pflanze, das ist eines der wenigen außeralpinen Vorkommen in der Rhön oben eben, weil es da so kalt ist. Der Alpenmilchlattich braucht nämlich im Winter eine ganz dicke Schneeschicht als Schutz. Das ist ein, ja, wie Distel schaut es fast aus, ist aber nicht pieksig, sondern hat wunderschöne, große, lilane Blüten. Und die Bauern freuen sich eigentlich immer sehr milchlattig, weil die Kühe viel Milch geben, wenn sie den fressen. Eine schöne Pflanze, eine seltene Pflanze. Man hat es auch als Heilpflanze für genommen, gegen Entzündungen und bei Hautkrankheiten. Es wächst auch in der Lappland, braucht eben diese dicke Schneeauflage im Winter. Und in Lappland tut man die Stängel, sind ein bisschen bitter, in Rentiermilch kochen, einkochen und als Gemüse essen.
Mhm.
Also ich finde es zu bitter, ehrlich gesagt. Aber wem es schmeckt, gell, der hat da viel Freude dran.
Einen Rundweg gibt es einen schönen durch ein Naturschutzgebiet, Rotes Moor. Die Moorwege sind ja auch immer besonders spannend.
Diese Bohlenpfade mag ich immer sehr, sehr gerne. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn es ringt, weil es dann rutschig wird und man dann im Moor landen könnte. Aber mir gefällt es gerade jetzt um die Jahreszeit, wenn neben dem Weg, das Moor ist ja immer so ein bisschen rötlich und neben dem Weg stehen ja die Birken und jetzt gerade treiben die ja aus und die Moorbirken, die sind ganz anmutig, das sind ein bisschen kleinere Birken, nicht so groß wie die Hängebirken bei uns, sondern ein bisschen kleiner mit einem ganz lichten Laubwerk. Und wenn das jetzt austreibt, ist es natürlich unglaublich schön. Vor allem die Birken sind interessant, wenn die Blätter austreiben. Natürlich nicht im Naturschutzgebiet vom Roten Moor, sondern wenn man bei uns eine Birke im Vorgarten zum Beispiel hätte, kann man alle Birken nehmen. Die Blätter sind essbar, wie Salat. Man kann die jungen Birkenblätter einfach nehmen, ganz weich. Und wenn man die Birkenblätter trocknet und pulverisiert, dann schmeckt es wie ein Kräutersalz. Es hat eine leicht salzige Komponente, also ausgesprochen fein. Und jetzt zum Pflücken.
Was haben wir noch? Ein Trockenrasen, einen mainfränkischen Trockenrasen.
Ganz berühmt. Rund um das Naturschutzgebiet Kreuzberg ist dieser mainfränkische Trockenrasen, eben weil da die Witterung so trocken ist, gerade im Sommer, aber eben auch im Winter. Und da gibt es Pflanzen wie unter anderem den blaugrünen Faserschirm, den man sonst nur aus dem Mittelmeerraum kennt. Das ist eine kleine Umbellifere, also ein Doldenblütler mit einer weißen Dolde. Sehr, sehr, sehr selten. Und interessant ist, dass es männliche und weibliche Pflanzen gibt. Das gibt es ja nicht oft, also das heißt zweihäusig. Normalerweise haben die ja beide Staubbeutel und Fruchtblatt in der Blüte. Und diese schönen Blüten, die gibt es eben, weiße Blüten über dieser grau-blauen Faserpflanze, nur da oben zu bestaunen, rund um den Kreuzberg.
Habe die Ehre mit Astrid Süßmuth. Wir wandern heute sozusagen quer durch die bayerischen Regierungsbezirke und schauen uns ganz genau an, was für Pflanzen, Blumen dort jeweils wachsen. Wir waren zu Beginn in Unterfranken, jetzt ist Oberfranken dran. Wo gehen wir da hin als erstes?
Ja, ganz oben im hohen Norden von Bayern liegt das Oberfranken. Oberfranken bezieht sich eben auf die Lage zum Main, am Oberlauf des Mains. Unterfranken ist am Unterlauf. Und in Oberfranken haben wir verschiedene Naturräume. Ein kleines Stück vom Vogtland zum Beispiel gehört noch dazu. Grenzgebiet von Bayern, Sachsen und Thüringen. Das sind so bewaldete Hügelkuppen, eine ganz sanfte Landschaft. Und dann wird es aber viel wilder, wenn wir ein bisschen nach Süden kommen. Da fängt nämlich schon die Fränkische Alb an. Finde ich eine tolle Gegend, also gerade zum Klettern natürlich und zum Höhlenbefahren. Die Fränkische Alb ist ein, ja, Gestein, das von einem Meer geformt wurde. Vor etwa 150 Millionen Jahren war da ein flaches Meer. Das ist mit tropischem Klima und Verwitterung und im Wechsel der Erdzeitalter ausgetrocknet, wurde gefaltet und übergeblieben ist eben eine ganz wilde, kleinräumige Landschaft mit vielen Felsen und Höhlen und Dolinen und ganz tief eingeschnittenen Flüssen und Bächen. Es ist im Prinzip die geologische Fortsetzung vom Schweizer Jura und der Schwäbischen Alb nach Norden hin. Mhm. Und von der Schwäbischen Alb ist die Fränkische Alb durch das Nördlinger Ries getrennt, der Meteoriteneinschlag. Und im Norden vor der Fränkischen Alb, da liegt ein sogenannter Zeugenberg, also ein Berg, der früher mal dazugehört hat, aber durch Verwitterung ausgewaschen wurde und jetzt Alor dasteht. Das ist der Staffelberg. Kann man sich vorstellen, dieses Auswaschen wie ein Monument Valley in die USA. Der Staffelberg kommt, der Name von den Gesteinsstufen, von den Bergstufen, die da sind. Und oben drum ist ein richtiges Hochplateau, wie eine Akropolis, kann man sich das vorstellen. Wurde natürlich schon vor 5000 Jahren besiedelt, in der Jungsteinzeit, die Leute wollten ja auch was sehen. Es war ein keltisches Oppidum dann auch droben. Und heute ist dort die Staffelberg-Klause mit einem Biergarten, gehört auch zu diesen heiligen Bergen der Franken. Und es ist ein Naturschutzgebiet seit 1985. Und man sieht halt wunderbar weit. Also ein unglaublich toller Blick um 360 Grad. Man kann nördlich sehen die Basilika 14 Heiligen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das Kloster Banz, also eine ganz heilige Gegend eigentlich. Und interessant ist, dass unten an den Unterhängen sind Streuobstwiesen, also diese ganz artenreichen Obstwiesen. Und oben sind Magerrasen. Magerrasen, meint man immer, das ist nichts Gescheites, aber tatsächlich ist es deswegen so interessant, weil dann die Kräuter wachsen können. Gräser brauchen viel Nährstoffe. Je nährstoffreicher etwas ist, umso mehr Gräser. Und die Gräser
verdrängen die Kräuter, gell?
Verdrängen die Kräuter, die überwuchern einfach alles. Und diese Magerrasen sind deswegen so spannend, weil eben da viele Kräuter sind. Und wo viele Kräuter sind, da weiß man, dass auch viele Folgetiere sein können, von den Insekten angefangen und dann natürlich die Vögel, die von den Insekten abhängen und so weiter und so fort. Also vom ganz Kleinen zum ganz Großen. Und es sind da am Staffelberg ist der Wendehals und der Neuntöter und der Uhu. Es sind Berg-Sandlaufkäfer, ganzer Sold, seltenes. Wir finden Kreuzottern, viele Knabenkräuter, also Orchideen sind ganz viel da. Und vor allem ist oben das Katzenpfötchen.
Das klingt schon so hübsch.
Das klingt schon so hübsch und ich mag es wahnsinnig gerne.
Ist es wieder mit den Tupferl?
Nein, das hat keinen, ja, Tupferl kannst du auch sagen. Es hat fünf Blütchen zusammen in einer Dolde. Und wenn man das vorsichtig in einen Hollersaft eintaucht, dann kann man tatsächlich Katzentupferle machen damit. Mhm. Also wie wenn eine Katze gegangen ist. Und es gibt es in Weiß und in Rosa. Das Rosane sind die Mädel und das Weiße sind die Burm. Die ist also auch zweihäusig, das Katzenpfötchen. Ist dem Edelweiß ganz nahe verwandt, ist also auch ein Korbblütler. Man hat es früher als Heilpflanze genommen bei Durchfällen. Darf man aber auf gar keinen Fall mehr machen, weil es wirklich so selten geworden ist. Das braucht eben diese Magerstandorte. Es braucht es relativ kalt im Winter, weil es sonst von Pilzen befallen werden könnte, wenn es feuchte Winter sind. Und da finden wir oben ganz, ganz viele von diesen wunderschönen Katzenpfötchen. Eine nette Sage gibt es vom Staffelberg auch tatsächlich nur. Da sollen einst die Querkel gehaust haben. Die Querkel, das sind so Art Kobolde oder Heinzelmännchen. Ja. Also der Pumuckl mag ja keine Heinzelmännchen, aber die waren da sehr beliebt, weil es die Menschen immer Käufer haben und haben dafür nur eins gemacht, sie mochten Klöße. Also Gnädel, da die Zunge. Also sie mochten Klöße. Und die haben es eigentlich immer sich aus dem Topf geholt, so ein bisschen heimlich. Aber eine Hausfrau war so geizig, dass die immer die Klöße abzählt hat vorher. Und dass die nichts gekriegt haben. Und dann waren sie so beleidigt, dass sie gegangen sind.
Siehst du das? Also der Mensch hat seine Helferlein immer schon vertrieben.
Das sollte man nicht machen. Also weder mit Erbsen noch mit Klößen. Es gibt eine schöne Wanderung auf den Staffelberg. Da geht man von der Basilika 14 Heiligen aus. Das sind so 7 Kilometer Weg, erst der Bergteerstraße entlang. Kinderwagerl geht auch, muss man mal ein bisschen über Wurzeln tragen, aber ein wunderschöner Rundweg. Und für Kinder ist es natürlich toll mit der Brotzeithütte, mit Spielplätzen. Und man sieht wunderschönste Flora. Mhm. Überhaupt die mittlere Frankenalb dann, die hat auch besondere Blumenberge, zum Beispiel am Kordigast. Der Kordigast, das ist, ja, der ist so 530 Meter hoch, liegt ein bisschen weiter südlich.
Wie schaut der aus? Da habe ich gar kein Bild dazu.
Der Kordigast, das sind zwei benachbarte Teilberge eigentlich, die nebeneinander stehen. Mhm. Witzigerweise, der kleine ist 538 Meter, der große ist 535 Meter, haben wir sich ein bisschen verzählt. Aber das Spannende ist, dass da eine Pflanze ist, die es nur dort gibt, und zwar die Kordigast-Mehlbeere. Die Mehlbeere ist ein Baum, kleiner Strauch, gehört zu den Rosengewächsen dazu, ähnlich der Elsbeere oder ähnlich der Eberesche, zu dieser Art Pflanzen. Und die bilden Kleinarten, weil die können sich nämlich selber befruchten, ohne Blüte auch, einfach im Fruchtblatt drinnen und sich dann weiter verbreiten. Und da gibt es eben endemische, ganz besondere Pflanzen, die nur an einem Ort sind, zum Beispiel eben diese Kordigast-Mehlbeere. Die hat man schon um 1900 entdeckt, wieder vergessen und dann 1990 festgestellt, ui Mensch, das ist ja eine Pflanze, die nur hier bei uns wächst. Die Mehlbeeren, da gibt es etwa 50 verschiedene in Bayern. Die sind ganz, ganz seltene Bäume. Man braucht nämlich, die brauchen Felsen und ganz viel Sonne. Man findet es in die Berge manchmal, das sind Bäume, die quer aus die Felsen rauswachsen. Da kennst du das wahrscheinlich. Mhm. Und wenn es beschattet werden, dann ging es weg. Das können sie überhaupt nicht ertragen. Und nachdem man die Wälder umgebaut hat, zu Anfang des 20. Jahrhunderts in ganz ertragreiche Nadelwälder, wurden die Felsstandorte auch beschattet und die Mehlbeere war verloren. Was natürlich wieder schlecht ist für alle Tiere, die an der Mehlbeere hängen. Und das sind relativ viele. Geblieben ist die Mehlbeere gerade eben auf der Fränkischen Alb, weil da Gebiete sind, die sich nicht lohnen zum Aufforsten, diese Felsstandorte. Und da haben wir die heute noch. Mhm. Und eine besondere Pflanze, die man auch da findet, ist der gelbe Günsel. Du kennst vielleicht den Günsel aus der Wiesen, da wächst er jetzt. Pyramidengünsel gibt es in den Berg, den echten Günsel gibt es bei uns. Das ist so ein bläulich-lilaner.
Ja, genau.
Nimmt man im Frühjahr zu einer neuen Kräutersuppe, zur Entgiftung, sowas. Und den gibt es in gelb blühend. Und der macht aber nicht die typischen Günselblätter wie bei uns, sondern das sind ganz tief eingeschnittene Blätter und das schaut dann aus, wie wenn er so ein Faserschopferl rundherum als Tütü anhätte. Eine ganz hübsche Pflanze, duftet ganz aromatisch, wächst eigentlich auch am Mittelmeer. Und da wird es als Heilpflanze genommen bei rheumatischen Beschwerden, als bei Schmerzen, macht man eine Auflage aus diesem Frischpflanzenbrei. Macht man bei uns natürlich nicht, weil es da eine echte Seltenheit ist.
Dann gehen wir weiter Richtung Fichtelgebirge, oder?
Richtung Fichtelgebirge, und da sind wir beim ganz, ganz alten Gestein, also wirklich uralt. Das ist Granitgestein. Geologisch vor etwa 750 Millionen Jahren ist es schon gebildet worden. Und das Fichtelgebirge, ganz im Osten von Oberfranken, das kommt nicht von der Fichtenbewaldung, wie man meinen könnte, sondern das kommt vom Fichtenberg. 1370 hat man den schon beschrieben. Das ist der heutige Ochsenkopf. Da war ein Bergwerk, den hat man, das war dem heiligen Ficht geweiht, und das ist der heilige Veit, also Veitenberg eigentlich, und da hat sich das draus gebildet. Das Fichtelgebirge gilt ja so ein bisschen als die Quelle Europas, weil da vier große Flüsse entspringen, also der Herzbrunnen Europas,
schön,
die Sächsische Saale.
Schönes Bild, finde ich, der schön, Herzbrunnen, gell? Europas.
Die Sächsische Saale, die Eger, der Weiße Main und die Fichtelnarb, die in alle vier Himmelsrichtungen eben gehen, von diesem Fichtelgebirgshufeisen auch, das eben mit ein bisschen Fantasie so ein bisschen wie ein Herzerl ausschaut. Und der höchste Berg ist der Schneeberg, 1051 Meter, es geht immer noch ein bisschen höher, aus Granit, und das ist endlich wieder zugänglich nach dem Zweiten Weltkrieg, und bis zum Kalten Krieg war er gesperrt als militärische Zone. Und jetzt kann man wieder raufgehen, und es ist eine unglaublich schöne Felslabyrinth-Landschaft, natürlich mit vielen, vielen Leuten. Und es sind immer noch strategische Bauten oben. Es sind Aussichtsberge oder Aussichtstürme auch drauf, dass man in die Gegend schauen kann. Und es sind Pflanzen drauf, die man sonst tatsächlich nur in den Bergen finden würde. Zum Beispiel der grüne Alpenlattich. Es gibt noch zwei Exemplare offensichtlich. Der ist fast ausgeraubt worden oder überbaut worden, wahrscheinlich durch die Intervention, die militärische. Hat das nicht überlebt. Früher in einer Flora von 1887 steht, dass eine ganze Wiese voller Alpenlattich ist, genau da, wo eben dann die Militärbauten waren, und der ist heute jetzt weg. Was wir aber noch finden, ist der Siebenstern. Der Siebenstern ist eine kleine Primel mit sieben weißen Blütenblättern, und das ist also was Besonderes. Es gibt in Europa sonst keine Pflanze, die genau sieben Blütenblätter hat. Das ist auch dem Linné, also dem Gründer der Pflanzenbenennung, aufgefallen, dass das eine echte Besonderheit ist. Und der hat es verglichen mit den Plejaden, mit dem Siebengestirn.
Wollte gerade sagen, sieben ist ja immer so eine heilige Zahl. So eine heilige Zahl.
Und das haben die Leute natürlich früher auch gewusst. Und deswegen ist das eine ganz alte Zauberpflanze, das Siebengestirn, die Plejaden. Und er würde großes Glück bringen, schon wenn man ihn sieht, also dieses kleine weiße Pflänzchen, ist übrigens eine der am häufigsten vorkommenden Pflanzen in Lappland und in Finnland. Der mag dieses mittelgebirgige, feuchte, schneereiche. In den Alpen ist es ihm einfach zu kalt im Winter dann. Das verträgt er nicht. Aber diese kalten Hochlagen, die mag er sehr, sehr gerne. Und die Blüte kommt jetzt dann im Mai. Sie kann ein bisschen vorgehen, schon im April, wenn es eben sehr warm ist. Aber es ist wunderschön, ihn zu sehen, eben dort im dunklen Wald, diese weißen Blütchen.
Ja, dann schauen wir mal Richtung Teufelstisch. Wo ist denn der eigentlich?
Der Teufelstisch ist am Waldstein. Der Waldstein gehört auch zu den höchsten Bergen des Fichtelgebirgs. Das ist eigentlich der große Waldstein, so ein Gebirgszug eher auf 877 Meter. Und da sind auch wieder ganz verschiedene Felsformationen, zum Beispiel die Schüssel oder der Teufelstisch droben. Wunderbare Gegend zum Entdecken. Ich war sonst immer im Winter dort, wenn man heute nicht unbedingt Skifahren kann, dann kann man diese Felsenlabyrinthe entdecken. Aber da versäumt man natürlich die wunderbare Flora zu sehen, weil da wachsen Pflanzen wie der Mauerlattich oder der Hasenlattich. Der Hasenlattich, eine Waldpflanze, die mag es ein bisschen schattig und hat aber lila Blütchen, blüht so ab Juni, Juli erst, und die Blätter kann man tatsächlich wie Kopfsalat essen, ist unserem Kopfsalat auch sehr nahe, vielleicht ein bisschen bitterer als der käufliche, aber eben ein wilder Kopfsalat. Und der zwischen diese lila Blütchen, zwischen diese Felsformationen wie dem Teufelstisch, wo ein Mann einmal gemeint hat, es würde ihm ein Mädchen erscheinen und einen Blumenstrauß geben, und dann hat er sich Tag und Nacht hingesetzt auf einen Felsen und hat gewartet, dass diese
das wieder kommt, jetzt, oder?
Ja, das wieder kommt. Aber auf einmal hat er gemerkt, er wird durchrieselt von irgendwelchen Kräften. Und dann ist ihm die Frau erschienen und es war eigentlich eine Teufelseingebung. Und er ist in diesem Moment zu diesem Tisch erstarrt. Ohne Blumenstrauß. Leider. Wir schauen uns aber die Gegend weiter an und gehen über den Waldstein drüber. Da gibt es dann noch eine Burg, die Rote Burg. Da waren Schindeln einmal drauf. Es gibt die Ostburg. Die finde ich auch sehr schön, weil da ist nämlich auch etwas. Also Ostburg ist schon lange, lange zu Staub vergangen. Aber da gibt es auch was Rotes. Da gibt es nämlich den Roten Holler, den wir sonst auch vor allem in den Bergen finden. Also der schwarze Holler ist ja bei uns ganz bei normal, uns daheim, der ist so weiß, blüht, die schwarzen Beeren hat. Und der rote Holler ist der Bergholler, blüht ein bisschen früher, also jetzt setzt die Blüte schon ein, März, April. Und er hat dann rote Hollerbeeren, schmecken gekocht, also muss nicht ganz so gut. Ich finde, sie sind ein bisschen bitterer, müssen auch unbedingt gekocht werden. Aber ab etwa 1500 Meter wächst eigentlich nur noch der Bergholler. Aber im Fichtelgebirge ist es eben so rau und kalt, dass dort auch der Bergholler statt des normalen Holunder wächst.
Mittelfranken ist unsere nächste Stadtregion. Astrid Süßmuth, unsere Reiseleiterin sozusagen, wo es um die Kräutlein geht, um die Pflanzen geht, einfach um die Flora geht, die speziell in dieser Region wächst. Wo fangen wir denn da an?
Ja, wir fangen in Mittelfranken, das hieß übrigens früher Rezat-Kreis, nach dem Fluss Rezat, die da eben entspringt und wurde dann erst 1838 nach Mittelfranken umbenannt. Und Naturräume von Mittelfranken, das ist unter anderem die mittlere Frankenalb. Da sind nordwestlich von Nürnberg zum Beispiel der Glatzenstein, der große Hansgörgel und der kleine Hansgörgel.
Das sind hübsche Namen. Ich freue mich immer, wenn ich es höre. Der große Hansgörgel.
Der große Hansgörgel und der Glatzenstein. Und ich musste mir das heuer auch tatsächlich anschauen, weil an dem Hansgörgel, da gibt es einen Hansgörgelschacht und ein Teufelsloch und ein Räuberloch. Und es sollen ganz besondere Pflanzen da wachsen. Und wir haben es wirklich gefunden.
Okay.
Es gibt dort die fünfblättrige Zahnwurz zum Beispiel. Das ist ein kresseartig schmeckender Kreuzblütler mit lilanen Blütchen. Ist so 600 Meter hoch, der Hansgörgel ungefähr. Man kann wunderbar drüber wandern, ist bewaldet, aber im Wald eben die schönen Pflanzen. Und diese Zahnwurz mit seinen fliederfarbenen Beeren, die duften auch noch so gut. Wunderschön, was wir nicht gefunden haben, aber das liegt an der Jahreszeit. Das ist die echte Mondraute, das ist ein kleiner Farn, der, man sagt nicht aufblüht, sondern er entsprießt eigentlich erst zur Sommersonnenwende. Und es schaut aus, wie wenn lauter Halbmonde in diesem Blatt rauskommen würden. Und dann kommt der Sporenbehälter dazu, als ob er blühen würde. Und diese Blätter, die werden immer größer und größer, als ob es ein ganzer Mond werden. Und dann ist sie auf einmal wieder weg. Also wie von Zauberhand, nur wenige Wochen im Jahr sieht man diese kleine Mondraute. Und sie ist eine sehr, sehr seltene Pflanze, ein sehr seltener Farn. Man hat die früher als Zauberpflanze auch bezeichnet. Mhm. Und natürlich auch ausgerottet, weil es für Mondmagie und um den Mond zu zaubern, hat man es hergenommen. Wunderschön und klein und sehr selten, wächst eben auf dem Hansgörgel.
Und da gibt es die Moschus-Erdbeere, das finde ich ja spannend.
Die Moschus-Erdbeere, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich kenne die nämlich nur als Zuchtpflanze und bin dann drauf gekommen, dass das, was mein Opa als Gartenerdbeere hat, diese Moschus-Erdbeere oder Zimt-Erdbeere, dass das eigentlich eine Wildpflanze ist, die in Nordbayern, gerade im Bayerischen Wald die Ecke, nördlicher im Fichtelgebirge auch, aber bis rüber bis zur Frankenalb wild wächst. Die ist ein bisschen kleiner als unsere Gartenerdbeere, ist aber eine heimische Erdbeere, ist nicht besonders lagerfähig und hat einen ganz feinen, wie bisamartigen, moschusartigen Geschmack dazu. Also feiner als eine Walderdbeere, kleiner und man kennt sie relativ schlecht weg von Walderdbeeren, nur dadurch, dass die Walderdbeere macht auch so Ausläufer.
Ja.
Und das macht die Moschus-Erdbeere nicht. Sie ist ein bisschen grässer und duftet mehr. Wurde früher viel, viel angebaut, weil die Gartenerbeere ist ja erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts bei uns in Europa angekommen. Die stammte aus Kreuzungen aus Amerika. Und früher hat man eben die Moschuserbeere angebaut. Das war also das klassische Anbaumittel. Ein anderer Berg, der eigentlich gar kein Berg ist, Blumenberg, das ist das Naturschutzgebiet Hainberg. Das ist auch sehr spannend. Das ist bei Nürnberg, zwischen Nürnberg und Fürth. Und das ist so eine Art Sandgrube. Das war einmal ein Truppenübungsplatz, ist jetzt seit dem Kalten Krieg auch wieder betretbar. Und es hat damals, also es war schon im Dreißigjährigen Krieg, ein Truppenplatz. Da haben die Truppen von Wallenstein gelagert unter anderem. Und die haben was Besonderes mitgebracht, und zwar den österreichischen Beifuß. Den haben die wie ein Gewürz verwendet, haben es eben dabei gehabt. Und es ist jetzt der einzige Standort in Mitteleuropa von diesem österreichischen Beifuß. Der mag es halt sehr, sehr trocken, ja, wie ein Beifuß zum Würzen.
Der ist da quasi zufällig überblieben.
Der ist da zufällig überblieben und wächst da. Mhm. Der höchste Berg von Mittelfranken ist übrigens der Hesselberg. Der Hesselberg, 689,4 Meter immerhin. Das ist ein Bergzug, 4 Kilometer nördlich davon Wassertrüdingen, 60 Kilometer nordwestlich. Südwestlich von Nürnberg, so 6 Kilometer in West-Ost-Ausrichtung. Und es beginnt mit dem westlichen Anstieg, der Gerolfinger Berg, der Ehringer Berg, und endet dann, wo es wieder runtergeht im Osten, mit dem Schlösselsbuck, wo früher mal ein Schlösschen gestanden haben soll. Da gibt es auch an diesem Schlössleinsbuck einige Sagen von verfluchten Jungfrauen.
Wo immer.
Die zwei Jungfrau sind weiß und die dritte hat einen schwarzen Rock, die ist oft gestreift. Und wie immer, also auch bei mir im Würmtal gibt es die gleichen drei, da sollen diese Jungfrauen erlöst werden, und irgendein Schäfer meistens oder ein Hirt oder ein Fischer, der kommt daher und will denen helfen, und dann hat er doch Angst vor irgendeinem Drachen, einer bösen Schlange, und rennt davor, und es hilft einer wieder nichts. Ja. Sehr, 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 sehr schade. Interessant ist, dass wunderschöne Pflanzen sind. Unten Streuobstwiesen, dann kommt ein Waldgürtel, vor allem im Norden. Und oben ist aber der Hesselberg tatsächlich auch wieder ein Trockenrasen. Und da wachsen gerade jetzt die Frühlingsenziane. Es gibt Fransenenziane, Kreuzenziane. Und was man jetzt dann auch sehen kann, ist der Aurora-Falter. Ganz ein seltener Schmetterling, weiß mit so orange Flügelspitzen. Der braucht eben diese Magerrasen mit den vielen verschiedenen Blüten, dass er sich überhaupt entwickeln kann. Also jetzt ein Blütenmeer, der Hesselberg, eine wunderschöne Wanderung. Und vielleicht trifft man ja die verwunschene Fräulein.
Wir machen gleich weiter nach den 11 Uhr Nachrichten, und da geht's in die Oberpfalz.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir sind heute unterwegs zusammen mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth quer durch Bayern, einmal von oben nach unten, von der Rhön bis hinunter zu den Berchtesgadener und Allgäuer Alpen, und schauen uns jeden Regierungsbezirk mal ein bisschen genauer an. Was ist das Besondere? Was wächst da vor allen Dingen? Und was für Berge und Rundwege kann man da besteigen? Und dann, liebe Astrid, gehen wir jetzt in die Oberpfalz.
Ja, die Oberpfalz, das ist eine Landschaft mit Mittelgebirge, und in die flacheren Regionen hat es ganz viel Weiher und Seen. Das war tatsächlich im Tertiär, also bis vor circa 2,6 Milliarden Jahren, ein Vulkangebiet mit 150 aktiven Vulkanen. Da haben wir Glück, dass es halt nicht mehr so wurde, sondern eher ruhiger und eher dünner besiedelt. Oberpfalz ist der Unterschied zur Unterpfalz. Die untere Pfalz war früher am Rhein gelegen. Mhm. Da hat eben die Pfalz noch zu Bayern gehört.
Genau.
Und deshalb hier die obere Pfalz gegen Bayern. Das hat früher tatsächlich auch Regenkreis geheißen, wurde dann erst umbenannt eben in Oberpfalz. Und auch hier haben wir wieder verschiedene Naturräume, zum Beispiel das oberpfälzisch-urmainische Hügelland. Das war Hügellandschaft zwischen der Fränkischen Alb und dem Fichtelgebirge. Dann haben wir aber auch die Fränkische Alb, also den südlichen Teil davon. Und da wächst schon, da ist schon ein ganz interessanter Berg, und zwar der Wolfsberg bei Dietfurt. Der Wolfsberg im Naturpark Altmühltal ist deswegen interessant, weil er sehr spannende Trockenhänge hat. Also diese Trockenstandorte, die eine besondere Flora ausbilden. In dem Fall ist das nämlich ein sogenannter Wintergrünsteppen-Kiefernwald. Das klingt jetzt ganz wild. Wälder werden nach der Art ihrer Zusammenstellung benannt. Und da kommt immer erst ein Kraut dazu und dann der bezeichnende Baum. Und in dem Fall ist es das Wintergrün. Das ist eine kleine, immergrüne Pflanze, ein kleines Kräutchen. Und dann die Kiefer. Also sehr trocken das Ganze, aber eben nicht so kalt, dass diese immergrüne Pflanze da auch sein kann. Das ist typisch Altmühltal, sehr steil, ja, sehr felsig. Die heutigen Felsen, das sind wahrscheinlich gegen Ende der letzten Eiszeit von Alpenpflanzen auch besiedelt worden. Also da haben sich die hin zurückgezogen gehabt. Und eine Pflanze, die da geblieben ist, ist zum Beispiel die Alpendistel, die man da überhaupt nicht vermuten würde eigentlich. Die hat nur so einzelne stehende Blütenkörbchen, ist etwa 50 cm groß, hat lila Blüten und ist einfach bestechend schön. Gehört dazu. Ich finde diesen Wolfsberg deswegen auch so spannend, weil man unter anderem dann noch ganz schöne Pflanzen wie das Wimpernperlgras findet. Das ist
Das sieht so schön aus, wie es heißt.
Und vielleicht hast du es auch im Garten. Das ist eine ganz beliebte Gartenpflanze. Man hat die früher auch tatsächlich angebaut, weil man aus diesem Perlgras dann auch die Kissen gefüllt hat, weil es einfach ja so ein ganz weiches Gewebe ist, das man in das Kissen reinstopfen konnte. Und es riecht gut. Es heißt nämlich botanisch dann tatsächlich Melica ciliata und Melica von Honig. Es duftet nach Honig. Und da mag man doch dann also tatsächlich gerne drauf schlafen. Und eine Wanderung um den Wolfsberg ist wirklich sehr schön. Da gibt es diesen Burgstall Kopffelsen, also eine ehemalige Spornburg, 260 Meter über dem Talboden und die Teufelszinne ist da noch. Da wurde ein Ritter, der den Teufel beim Schachspiel betrogen hat, einmal von dem dann runtergeschmissen. Ja, muss man sich vorstellen. Schachspiel betrogen, das ist natürlich sehr wichtig. Sehr schöne Rundwanderung, wo man auch schön wandern kann, ist ein Stück weiter östlich im südlichen Fichtengebirge, wo der Steinwald da ist, mit dem Amelsberg zum Beispiel. Das haben wir wieder ein bisschen höher, so auf 730 Meter. Und der Amelsberg, das ist auch was Spannendes, das ist nämlich einer dieser übergebliebenen Vulkane. Und deswegen ist der nicht wie der restliche Fichtelgebirgszug aus Granit, sondern das ist Basalt.
Ah,
der wurde da auch immer abgebaut, tatsächlich schon seit Jahrhunderten. Und erstaunlicherweise gibt es da viele, viele Sagen rund um Feuer, also als ob die Leute früher gewusst haben, dass es ein Vulkan ist. Das heißt immer wieder, dass um Mitternacht auf einmal ein Feuerschein aus dem Bergesgipfel herauskommt. Fand ich also sehr spannend, dass da so viele Sagen gibt rundherum. Und weil es da eben so warm ist, Basalt heizt sich relativ schnell auf in der Sonne, gibt es da sehr wärmeliebende Pflanzen. Viele Orchideen, zum Beispiel das Brandknabenkraut, das Zweiblatt, aber auch das schwarze Bilsenkraut. Das Bilsenkraut ist eine Seltenheit bei uns in Bayern, wurde früher auch angebaut rund um Pilsen, um das ins Bier zu mischen. Das Bilsenkraut gehört zu den Nachtschattengewächsen. Es ist, würde man sagen, psychoaktiv. Es macht also sehr lasziv. Das wurde früher in die Baderstuben unter anderem ausgeschenkt. Deswegen wurde die Baderstuben verboten und wurde das Bayerische Reinheitsgebot.
Da ist ein bisschen zu munter zugegangen.
Eingeführt, damit es nicht gar so munter wird. Wird tatsächlich in einem belgischen Kloster immer noch im Bier eingebraut. Eine einzige Biersorte gibt es noch mit dem echten Pilsenkraut. Bei uns ist es eher was Seltenes, das zu sehen. Es stinkt ein bisschen wie ein nasser Hund, hat gelbe Blüten, die große gelbe Blüten, so fahles Gelb von einem lilanen Netz durchzogen. Mag es gerne, wenn drunter Stickstoffe sind. Also es stinkt und ist greislig. Aber offensichtlich macht es interessant. Also zum Bierbrauen damals. Wächst an dem Amelsberg, wenn man es anschauen will. Wir können aber nur ein Stück weiter südlich gehen, dann kommen wir in den Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Der heißt in dieser Ecke Kühnisches Gebirge, der kleine Unterraum. Und da sind der große und der kleine Osser.
Ja.
Grenzberge jetzt nach Tschechien über. Der Osser heißt auch Matterhorn des Bayerwalds.
Ja, gell?
Sehr markant aus. Es gibt auch einige Sagen von einem Osserriesen, der da gewesen ist und Steine ausgeschüttelt hat. Es sind eine sehr, sehr interessante Gegend mit vielen Felsen, Felsspalten, Vegetationen. Es wachsen seltene Pflanzen wie Dreiblattbinse zum Beispiel da. Die Dreiblattbinse ist ein ganz spannendes Gras. Ein Gras, das innen mit Mark gefüllt ist. Deswegen hat man das immer schon gebraucht in die Bergstandorte, um daraus was zu flechten. Es war also die Hauptgrundlage für Haushaltsmaterialien in den Berggegenden und auch tatsächlich dort im Fichtelgebirge. Diese Dreiblattbinse ist sehr selten geworden jetzt. Die ist einfach nur noch zurückgedrängt worden, weil man die Gebiete überbaut hat. Dabei ist es anscheinend an anderer Stelle eine der stärksten Vegetationselemente. Da gibt es Forschungsarbeiten, die feststellen, dass das eine Pionierpflanze auf aufgelassenen Skipisten ist. Also sie wird wahrscheinlich wieder kommen.
Wenn man den Untergrund in Ruhe lässt.
Genau, wenn man den Untergrund in Ruhe lässt. Andere Pflanzen, die da in diesen Silikatböden noch sind, das ist zum Beispiel das Waldläusekraut, eine ganz leuchtende lila Pflanze, die versteckt im Wald ist, wird von niemandem gefressen, erstaunlicherweise.
Gibt es auch selten, gell?
Gibt es auch selten. Mhm. Es gibt auch keine Raupen dran. Es ist eine Halbschmarotzerpflanze, die sich an andere andockt, um da ein bisschen was rauszuziehen. Man hat es früher genommen, das Waldläusekraut, als Abwaschung gegen Läusebefall, wie alle anderen Läusekräuter. Der Name sagt es eigentlich schon. Aber es schaut einfach nur hübsch aus. Mhm. Und wen man da übrigens auch finden oder meistens eher hören, das ist der Auerhahn. Es ist eine der wenigen Auerhahn-Populationen, vor allem außerhalb der Alpen in Deutschland. Ein seltener Vogel. Der Auerhahn ist eine Schirmart. Schirmarten, das sind Tierarten, manchmal auch Pflanzenarten, deren Schutz das Überleben von der ganzen Lebensgemeinschaft sichert. Also wenn da ein Auerhahn sein kann, dann können auch andere Tiere oder Pflanzen da wachsen, weil der so speziell ist in seinem Lebensraum, so hohe Anforderungen hat. Da gehört zu diesen Schirmarten gehört eben dazu die Wildkatze, das Waldvögelein als Orchidee, der Schwarzspecht, der Hochmoorgelbling als Schmetterling, die eben so besonders sind. Und ich finde den Auerhahn so spannend. Der ernährt sich im Frühjahr von Knospen und im Sommer fast ausschließlich von Heidelbeerblättern. Also ein bisschen fade Kost eigentlich. Und im Winter frisst er Kiefern und Latschennadeln. Und hören tut man, wenn er kollert. Dieses typische Kollern, das immer wieder in Tierfilmen natürlich gebraucht wird. Es ist der größte Vogel, den wir hier haben, ein Schreitvogel. Und er braucht eben diese einzelnen Felsen, auf die er balzen kann. Heißt dann immer Tanzeck oder sowas. Seinen Tanzerl aufführt. Und er wird 5 Kilo schwer, also schon ein ganz schöner Braten. Der höchste Berg in der Oberpfalz ist übrigens der kleine Arber im Bayerischen Wald, 1300 Meter. Aber auf die Abergipfel, da gehen wir eher dann hin, wenn wir in Niederbayern sind.
Machen wir gleich. Auf unserer Pflanzenwanderung einmal quer durch Bayern sind wir jetzt in Niederbayern angekommen, Astrid.
Genau, Niederbayern, das ist entsprechend Oberbayern am Niederlauf oder am Unterlauf der Isar und der Donau, wo es eben niedriger ist. Und da finden wir als hochinteressanten Naturraum natürlich den Oberpfälzer und den Bayerischen Wald. Und der höchste Gipfel des Bayerischen Walds ist der große Arber. Der kleine Arber liegt zur Hälfte in Niederbayern, zur Hälfte in der Oberpfalz, ist damit so ein halbiger Berg, kehrt aber noch zum Abermassiv dazu. Im Abermassiv sind mehrere Gipfel, eben der große Arber, der kleine Arber, der Bodenmeiserriegel und der Richard-Wagner-Kopf. Wobei der Richard-Wagner-Kopf ist einfach eine Felsnosen, die ausschaut wie der Zinken, die Nosen vom Richard Wagner. Der war aber nie dort. Das hat ein Touristiker Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Klingt schon mal ganz gut. Ich finde es ganz spannend, dass am großen Arber 3 Gletscher einstweilen waren zur Eiszeit und dass das ein richtig vergletschertes Gebiet war. Es ist ja heute noch extremst schneereich. Eines der schneereichsten Gebiete, die wir im Bayern überhaupt haben. Wie war das? 9 Monate ist kalt, 9 Monate ist Winter und 3 Monate ist kalt im Bayerischen Wald.
Sagt man das so?
Kann man so sagen. Und normalerweise 180 Tage Schneedecke, wobei 2020 war, abgesehen von den Höhenlagen, fast keine anhaltende Schneedecke. Also das ändert sich auch da.
Ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
Von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Spannend finde ich vor allem, dass es eine sehr waldige Gegend ist, aber eben die Felsen drin. Das ist nicht nur ein Blätterwald, sondern diese ganzen Felsen. Und ich habe da einmal einen Orientierungskurs gemacht. Das war also sehr spannend, da mit dem Kompass zu arbeiten, um was zu finden. Und jetzt weiß ich auch, warum es da so viele Sagen gibt vom Arbergeist und von der Arberhex, die die Wanderer irgendwo ins Ungewisse jagen. Und
da haben sich die Leute bestimmt ganz schön oft verlaufen.
Da hat man sich
garantiert, das hat man sich halt dann so erklärt.
Garantiert oft verlaufen. Mhm. Der Abergeist streicht ja unten durch die Wälder und die Hex ist am Gipfel. Gell? Also, ne? Und es ist relativ viel Nebel dort, also man sieht dann nur schlechter. Und man durfte es auch teilweise, das Gebiet natürlich, auch wieder während des Kalten Kriegs nicht betreten. Das ist Teil vom NATO-Luftverteidigungssystem gewesen. Es ist ein Radom immer noch oben. Schaut ein bisschen wild aus, aber es ist eben auch ein botanisch trotzdem sehr spannendes Wandergebiet, gerade wegen den ganzen Biotopen. Man findet oben Annika, Alpenbärlapp, Felsstraußgras, also ganz viele geschützte Pflanzen eigentlich. Das Schutzgebiet Natura 2000 hat da verschiedene Einheiten auch. Und ich finde besonders schön das Naturschutzgebiet vom großen Arbersee und der Seewand. Der Abersee ist ein Rest von einem eiszeitlichen See, ist einfach übergeblieben. Der hat schon von seiner Fläche verloren. Das kann man typischerweise an diesen eiszeitlichen Seen auch sehen, dass die einfach verlanden. Es ist Schwingrasen außenrum. Wenn man drüber geht, dann hoppelt es
ja,
so nett.
Das ist hübsch, ja.
Man darf nicht baden.
Nein.
Tatsächlich, nein, leider nicht. Auch da gibt es wieder viel Sagen von goldenen Fischen. Es ist ein Tor zur Unterwelt. Es war früher dann viel dunkler, es war ein ganz dunkler See durch diese Huminstoffe, diese Moorstoffe, die eingetragen wurden. Es ist aber der saure Regen draufgekommen und das Moor ist tatsächlich etwas zersetzt und heute ist er klarer, aber dafür nicht mehr so artenreich. Und was da rundherum wächst, das ist unter anderem der böhmische Enzian, also auch eine sehr, sehr seltene Pflanze, hat lila Blütchen und ein weißes Kranzerl oben drüber. Schaut wunderschön aus, blüht im Hochsommer bis im Spätherbst rein und eben nur beheimatet dort rund um den Aber. Und weil du mich vorher gefragt hast, ob ich all die Pflanzen alle wirklich gesehen habe und alle kenne, die eine Pflanze, die kenne ich zwar gut, aber nur aus den Bergen und da am Aber habe ich es noch nie gesehen, das ist die Rosenwurz. Die Rosenwurz ist ein Dickblattgewächs, man kennt die vor allem aus der Heilkunde, eine pharmazeutisch ganz, ganz wichtige Heilpflanze in den letzten 20 Jahren geworden. Man hat die aus der chinesischen Medizin eingeführt eigentlich. Die gilt als adaptogen, die Rosenwurz, weil sie unter anderem leicht antidepressiv wirkt, den Blutdruck senkt, sehr stark beruhigend ist. Dann ist es auch noch antiviral gegen Grippeerreger. Also unglaublich, was diese Pflanze alles kann. Die Wurzel duftet nach Rosen und sie ist vollkommen ungiftig. Und diese Rosenwurz wächst an wenigen Orten in den Bergen, da habe ich es gesehen, aber eben auch an 2 Stellen im Bayerischen Wald, unter anderem am Arbersee, wo ich es aber noch nie gefunden habe, leider.
Dann kommen wir in den Süden. Es geht nach Schwaben, in die Allgäuer Alpen.
Bayerisch-Schwaben. Und da ist natürlich der Edelweißberg die Höfarts. Mhm. Einer dieser berühmten Allgäuer Grasberge. Sehr, sehr steil. Tatsächlich auch relativ gefährlich.
Wenn es nass ist, ganz bitter.
Wenn es nass ist, die Höfarts, das sind eigentlich 4 Einzelgipfel mit sehr viel Edelweiß. Edelweiß mag weniger in die Felsen sein, das ist tatsächlich gerne in einem Gras. Darf durchaus steil sein, aber die mag Wiesen rundherum haben, das Edelweiß. Und an der Höfanz, das war immer schon bekannt, dass da sehr viel Edelweiß ist. Und die ersten Naturschützer haben festgestellt, das wird ja alles ausgeraubt. Und deshalb haben die Naturschutzwachten Bergwachten dort aufgestellt. In den 20er Jahren, gerade in der Zeit der Inflation, wurde das Edelweiß an der Höfarts tatsächlich sehr, sehr viele Raub gepflückt, um das
zu verkaufen
und ein bisschen Geld zu verdienen. Und es haben sich eben junge Burschen, gute Bergsteiger, da installiert, haben eine Bergwache gemacht. Die waren immer eine Woche dort in den Sommermonaten und haben sich dann wieder abgewechselt. Und das war eigentlich der Gründungsmoment der Bergwacht überhaupt, weil die haben dann festgestellt, diejenigen, die Edelweißbrucker wollen, die stürzen dann immer wieder ab und sind natürlich dann zu den Abstürzen dazugezogen worden. Mhm. Also die Höfarts, Gletschersterne, Alpsterndl, es sind wieder relativ viele, aber der Zugstieg zur Höfarts ist tatsächlich durchaus anspruchsvoll und vor allem, wenn es nass ist, nicht zu empfehlen. Der höchste Berg von Bayerisch-Schwaben, vom
Regierungs... Da würde ich jetzt wieder automatisch sagen, weil man es uns als Kind eigentlich so gelernt hat, es ist die Mädelegabel. Und da sagt die Bergsteigerin Astrid, stimmt überhaupt nicht, gell?
Nein, stimmt tatsächlich nicht. Das ist nicht die Hochfrottspitze, die überhaupt nicht so bekannt ist.
Nein.
2649 Meter. Aber mit der Mädelegabel ganz unrecht hast du nicht, weil das ist so eine Art Dreigestirn. Das ist nämlich die Mädelegabel, die Hochfrottspitz und die Trettachspritz, die Hochfrottspitz in der Mitte, die wird eher selten bestiegen, obwohl es die höchste ist, weil es tatsächlich ein bisschen unangenehm ist. Das sind so 1er-2er Gelände mit Kugellager und abschüssig und rutschig. Ist also nicht ganz
unprekär. Hast du selber auch schon umgedreht, hast du mal
erzählt? Ich habe auch schon umgedreht, das war mir spannend, aber es war mir zu gefährlich und da hatte ich einfach dann keine Lust mehr. Mhm. Und wenn es nass ist, muss man sowieso meiden. Spannend ist aber vor allem auch die Gegend drunter, unterhalb dieses Dreigestirns, da ist nämlich eine erhebliche botanische Alpenvielfalt. Es wachsen der Flachbärlapp, wieder Bergmispeln, das Alpenheilglöckchen Cortusa matioli, das ich so gern mag, das ist eine kleine Primel mit einem leuchtend violett-purpurnen Glöckchen, das da steht. Alpenheilglöckchen.
Ich muss gerade lachen innerlich, weil man denkt, wenn man mit dir unterwegs ist, ob man da überhaupt einen Berg 2 Meter weiterkommt, weil du ja dauernd am Boden kniest und schaust, was da wächst.
Das ist jetzt nicht nett von dir.
Nein, ich meine das sehr positiv. Also Donnerwetter.
Aber du hast recht, es ist also wirklich anstrengend, da immer was zu sehen. Und am schlimmsten ist es, wenn ich mit meiner Seilpartnerin unterwegs bin, die ist Geologin. Jetzt heute die an jedem Kieselstor und ich an jeder Pflanzen.
Ja.
Und das wird natürlich dann schon anspruchsvoll. Aber wo ich nicht vorbeigehen konnte, zum Beispiel, ist, wenn da ein Alpenberufskraut steht. Und das Berufskraut, das schaut aus wie ein lila Gänseblümchen. Wunderschön. Und man hat die früher gepflückt und die Kinder unter die Wiege gelegt und in den Matratzen, damit sie nicht berufen werden. Berufen ist verwünschen. Also wenn die böse Nachbarin neidig ist, nicht, und das Kind verwünscht. Und damit das nicht passiert, hat man das Berufskraut eben unter die Matratze gelegt oder Kranzerl draus gemacht und in die Babybetten reingelegt. Und man kann auch Kaiwald damit abwaschen, habe ich mal sagen lassen. Das tut denen auch sehr gut.
Mhm. Gut, dann haben wir natürlich, wenn wir auf den Bereich Sagen auch hier gucken, da sind wir natürlich bei den Venediger Mändle, um die kommen wir nicht rum im Allgäu.
Die Venediger Mändle, da kommt man nämlich nicht drum rum. Die sind eigentlich an allen Allgäuer Bergen. Und die Venediger Mandel, die gibt es überall im Alpenraum, besonders natürlich im Allgäu, weil da sind sehr interessante Gesteine, die gesucht worden sind. Das war das Mangan. Das Mangan, das hat früher Braunstein geheißen. Und da hat man die verwendet, um aus Glas den Grünstich rauszukriegen. Und die Venediger Mandel, wenn man die so zeichnet sieht, die sind ja ganz oft mit einem Dreispitz und einem schwarzen Mantel. Das ist die alte venezianische Tracht tatsächlich. Und es waren wahrscheinlich kleinwüchsige Venezianer, die eben diese bestimmten besonderen Gesteine gesucht haben. Und mit den Stäben, das waren Geologenstäbe, und der Spiegel, den die oft hatten, das waren wahrscheinlich Lupen, damit sie das Gestein genau anschauen konnten. Die haben kein Gold gesucht, die haben eben Erze gesucht, Mangan, Kobalt zum Blau einfärben, und haben das dann natürlich ganz geheim wieder nach Venedig gebracht. Und das mussten kleine Menschen sei, damit die halt irgendwo in Schächte rein konnten. Aber Gold war es meistens nicht.
Ja, dann auf die Zugspitze, oder?
Genau,
dein Hausberg, möchte ich schon fast sagen.
Na, so weit ist es noch nicht. Na. Aber Es ist schon ganz spannend eigentlich, weil in Oberbayern der Blumenberg ist ja eher der Geigelstein, der ist im Chiemgau. Das sind tolle Pflanzen, alle möglichen Orchideen, die Drehwurzen stehen herum und die Straußglockenblume, die man sonst auch kaum findet. Also botanisch ein Highlight. Aber was ich an der Zugspitze so spannend finde, ist, dass man durch alle Gegenden, alle Flora-Gegenden, alle Vegetationszonen durchgeht, wenn man durchs Höllental hinaufgeht. Die Zugspitze ist also nicht nur der höchste Berg von Oberbayern, sondern auch von Bayern, von Deutschland dann. 2962, es waren eigentlich einmal drei Gipfel, zwei sind gesprengt worden. Einmal tatsächlich auch, damit man da eine Landefläche für Flugzeuge machen konnte, wurde zum Glück nie gebaut. Die Erstbesteigung war 1820 von einem Vermessungsingenieur. Es gibt verschiedene, mehr oder weniger schwierige Zustiege. Man kann über das Zugspitzblatt im Norden gehen, man kann über den Stopselzirger gehen von Ehrwald rauf. Und der anspruchsvollste Weg ist über das Höllental, wo der einzige deutsche Gletscher ist, der immer noch ein Nährgebiet hat. Also das heißt, der Gletscher wächst nach und schmilzt nicht nur weg. Der ist eigentlich relativ niedrig für einen Gletscher, der Höllentalferner, aber in dieser Nordecke im Höllental, da ist er eben so wenig Strahlung ausgesetzt, dass er da nach wie vor sein kann. Mhm. Man fängt an bei der Zugspitze, dass man in Hammersbach so bei 800 Meter losgeht. Das ist die montane Stufe. Wir haben ja viel Schnee, viel Regen, es ist eher kühl. Da sind Bergwälder und Wiesen mit Tannen, mit Silberblatt. Wir haben wieder die Türkenbundlilie zum Beispiel. Es geht dann auf Richtung Höllental-Eingangsklamm. Da kommen wir in die Höllental-Klamm auf 1000 Meter. Da gefällt mir immer so gut die Bergrose. Das ist die einzige Rose, die vollkommen im Schatten blühen kann. Rosa pendulina. Und vielleicht kennst du das, vor der Höllental-Klamm ist so ein kleiner Umzirkplatz, wo man Anorak anzieht, weil es da drin recht nass ist. Und da blüht tatsächlich eine wunderschöne Rose, diese Bergrose eben. Und ich habe es noch nie fotografieren können, weil es so dunkel ist, dass ich die gar nicht draufkriege. Also sehr, sehr, sehr spannend. Nach der Höllentalklamm kommt man auf 1300 dann auf den Höllentalanger, die subalpine Stufe nennt man das. Der Beginn ist da an der Baumgrenze an der oberen. Da ein paar Bäume gingen noch drüber. Wir finden ein paar Bergahorne noch, ein paar Birken. Da wachsen aber dann auch Lichtnelken und die Schwalbenwurz, den giftigen Wolfshuthammer. Und wenn wir weitergehen, kommt das Höllental K über Leiter und Brett, was von der Münchner Alpenvereinssektion am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, um diesen Zustieg zu ermöglichen. Da kommt dann der grüne Bückel und die Seitelhänge zur Riffelscharte, Matheisen K. Das ist die alpine Stufe, in der man ganz unterschiedliche Lebensbereiche finden. Es sind Gebüsche, Blumenwiesen, so Schutthalden, dieser typische Kalkschotter. Und da sind natürlich besonders schöne Pflanzen wie die Alpenaster. Da ist das alles, was so leuchtet. Das Alpenleimkraut und die Aurikeln sind da, die jetzt gelb leuchten und nach Zitrone duften. Es sind die Kohlrosal drum, die kleinen Orchideen, die nach Vanille duften mit den schwarzen bis dunkelroten Kupferl. Wunder, wunder, wunderschön.
Weißt du, wo du es jetzt gerade so schön schilderst alles, weil du ja mit solchen Augen da hinaufgehen würdest, wenn du hinaufgehst. Glaubst du, dass die anderen, die da hochsteigen, haben die den Gipfel im Blick? Oder sehen die schon noch ein bisschen auch diese Schönheit der Landschaft, einfach der Natur, der Pflanzenwelt, die sie umgibt? Man würde sie nicht wünschen, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube, die wenigsten gehen so hinauf. Also wenn ich das überlege, wie das letztes Jahr war am Höllentalferner, da sind vor allem junge Leute mit kurze Laufschuhe irgendwo, die nur Leichtsteigeisen drunter haben. Das geht eher um das Challenge auf die Zugspitze zum Rennen und nicht die Natur anzuschauen.
Ist eigentlich schade, gell?
Es ist sehr schade, weil Bergsteigen ist doch eigentlich die Verbindung von der Natur und dem Sport, den wir haben. Der Sport ist ohne die Natur gar nicht so viel wert. Das kann man genauso in ein Fitnessstudio gehen. Eigentlich. Natürlich sind die Unwägbarkeiten von draußen immer noch dabei, die das Challenge überhaupt ausmachen. Und es ist natürlich eine tolle Leistung, dann auf zum Rennen in 4,5 Stunden, in 5 Stunden. Ich brauche halt 8 Stunden oder 8,5 auf von Hammersbach auf. Und die Burschen rennen halt in 4 Stunden auf. Das ist natürlich eine gewaltige Leistung, über 2000 Höhenmeter. Aber es fehlt einem schon dann, dass man festgestellt hat, wo man eigentlich im Hier und Jetzt ist und das dann auch mitnimmt. An sich kann man da überall hinaufrennen, über jeden Gletscher und über jede Randkluft. Sich das anzuschauen und auch bewusst aufzunehmen, der Höllentalferner, dass das der letzte Ferner ist, den wir haben, und dass die Randkluft immer größer wird und dass man da jetzt relativ heikel absteigen muss in die Randkluft und auf der anderen Seite wieder hinauf. Und dann kommt bis zur Irmascharte der Klettersteig hinauf. Und wenn man dann oben wieder in die Mengen eintaucht irgendwo, wobei das am Gletscher jetzt ja auch riesige Schlangen schon immer sind, also das ist gar nicht so ohne, wie lange man an der Randkluft, vor allem in äußerst steilem Gletschergelände, anstehen muss, dass man da überhaupt drüber kommt, das ist auch nicht ohne. Und oben dann auf einmal am Gipfel diese Menschenmassen. Es ist eine eigene Sache, auf die Zugspitze zu gehen. Ich habe zu meinem Mann schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so schnell wieder machen mag. Ich glaube, mir langt es. Das haben wir einfach zu viel Leid und es ist mir zu überlaufen.
Vielleicht der Ehrgeiz, der Sportliche, steht vielleicht ein bisschen zu sehr im Vordergrund. Dass viele auch da sind, die das Vermögen gar nicht so sehr haben, eventuell, aber einfach dieses Gefühl haben wollen, sie wollen einmal da drauf. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Aber meine Begeisterung hat keiner teilen können, leider. Da war ich dann also doch schon etwas betrübt, weil ich habe nicht dann das höchste Blümchen Bayerns kennengelernt und bin da unterm Gipfelkreuz auf Knien rumgekrochen und hab die Gamskresse fotografiert. Die Gamskresse ist ein kleiner Kreuzblütler, hat so weiße Blütchen, gar nicht so besonders auffallend. Gamsen fressen es gern, wie der Name bereits andeutet. Es schmeckt auf Brotzeit recht gut, wobei es von da oben nicht essen darf. Sind es viel Leute. Und ich habe halt geschaut, dass ich das schön fotografieren kann, so von unten mit Gipfelkreuz. Also es war nicht einfach, nicht wegen dem Winkel, sondern weil ich mir aufpassen habe müssen, dass mir niemand auf den Finger drauf latscht, während ich meine schöne Gamskresse fotografiere. Mhm. Das ist natürlich sehr schade.
Einmal quer durch Bayern, von oben nach unten. Du hast dich jetzt gerade eben sehr bewusst, sehr intensiv mit den verschiedenen Vorkommen, was wo wächst, beschäftigt. Wenn man das so in der Gesamtschau betrachtet, von oben drauf nochmal drauf schaut, das ist doch brutal, wie vielfältige Natur wir haben um uns herum. Das ist wunderschön. Also das muss man einfach mal wertschätzen und sich wieder bewusst machen, gell? Was die bei uns alles wächst.
Die Vielfältigkeit ist irre und vor allem das Ganze über das Jahr gezogen. Weil gerade an der Zugspitze, das kann ich mir nur im Hochsommer anschauen. Das ist ganz klar, da komme ich sonst nicht rauf. Und die Alpenblumen, auch an der Höfatz, das Edelweiß, da muss ich im Juli raufgehen. Aber im Fränkischen, da ist es auch im Herbst, im Späten, im Winter total spannend. Im November, wenn dann die letzten Blätter in Rot und Gold an den Mehlbeeren sind und es im Mai funkelt, das ist wunderschön. Also zu jeder Jahreszeit eigentlich was anderes. Und das Bayern ist so vielfältig und nicht nur auf die Berg beschränkt, wo ich gern raufsaus.
Dann freuen wir uns, dass du uns gerade den Blick wieder mal ein bisschen dafür geschärft hast. Vielen Dank dafür. Und vielleicht war auch die ein oder andere Anregung für den ein oder anderen Hörer oder Hörerin dabei. Es kommt ja jetzt die Zeit, wo wir wieder viel mehr draußen unterwegs sein können, auch Gott sei Dank. Und vielleicht geht man auch mal gegen den Strom, dass man nicht sagt, alle ziehen nach Süden, vielleicht geht man dann nochmal Richtung Norden. Wir haben gerade gehört, was es alles zu entdecken gibt.
Muss man auf jeden Fall machen. Es ist immer eine Reise.
Wohin führt die nächste Reise? 7. Mai, bist du wieder bei uns?
Ja, da bin ich wieder eher daheim. Rund um die bayerischen Voralpenseen, Kultur und Natur, denken wir da miteinander und da freue ich mich schon drauf.
Sind wir wieder mit dabei. Vielen Dank, liebe Astrid.